Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen. Heute haben wir Dr. Daniela Fugli zu Gast, mit der ich über ihre Forschung zu Kunstmusik in Lateinamerika und über die Situation der Musikwissenschaft in Lateinamerika sprechen werde.
Tonstudien. Euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Dr. Fugli ist Assistant Professor und Direktorin des Musikinstituts der Universität Alberto Hurtado in Santiago de Chile, hat aber auch einen Bezug zu Deutschland, da sie unter anderem in Weimar und Jena studierte und an der UdK Berlin promovierte. Schwerpunkt ihrer Forschung ist der Bezug von Europa und Lateinamerika, die Zirkulation von Musik und deren Rezeption. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie sind gerade in Regensburg durch den Leibniz Wissenschaftscampus. Vielleicht können Sie zum Einstieg mal erzählen, was genau ist das für ein Programm und wie wird man da gefördert?
Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Ich war noch nie in Regensburg und ich bin froh, einfach die Universität, das Institut für Musikwissenschaft kennenzulernen. Meine Universität, Alberto Hurtado, hat eine Kooperation mit dem Leibniz Wissenschaftscampus und im Rahmen von dieser Kooperation gibt es ein Programm für Wissenschaftlermobilität, also für Gastaufenthalte. Ich bin gerade in einem Forschungssemester und dann konnte ich diese Möglichkeit nutzen, hierher zu kommen. Und im Leibniz Campus gibt es verschiedene Forschungsschwerpunkte. In meinem Fall geht es um transnationale Geschichten und kulturelle Übersetzungen im weitesten Sinne. Und deswegen war es auch sehr toll, ein bisschen kennenzulernen, was die Kollegen am Musikwissenschaftlichen Institut machen, aber auch im Bereich der Area Studies und der Kulturwissenschaft.
Und wir konnten auch davon profitieren als Institut für Musikwissenschaft, nämlich durch einen Vortrag und einen Workshop. Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, um was es in dem Vortrag ging?
Ja, vielleicht in einfachen Worten. Ich verstehe kulturelle Übersetzung wie die Zirkulation von kulturellen Artefakten. Und das ist sehr interessant im Bereich der Musik, denn die Kunstmusik hat mehrere Reisen durch die Welt gemacht seit mehreren Jahrhunderten. Und ich interessiere mich sehr dafür zu sehen, was passiert, wenn diese musikalischen Werke aus der Vergangenheit in einem neuen kulturellen Kontext kommen. In dieser Woche betrachte ich so wie zwei unterschiedliche Perspektiven von diesem Thema, was sich aber auch ergänzen. Im Vortrag ging es eher um die Reisen der europäischen Musik, würde ich mal sagen, in Chile. Und da haben wir gesehen, dass kanonische Werke wie Mozarts Requiem zum Beispiel auch politische Deutungen erhalten können. Im Prinzip, es geht darum zu sehen, was die Akteure mit dieser Musik machen. Oft sind die Annäherungen an der Musik eher emotional, affektiv, nicht unbedingt intellektuell. Und das ist auch sehr interessant zu gucken. Und dann am Freitag geht es mehr um die Entwicklung von Kunstmusik innerhalb Lateinamerikas und was da alles passiert.
Also es ging in dem Vortrag darum, dass europäische Kunstmusik in Chile jetzt speziell aufgeführt wird und dadurch irgendwie verändert wird. Findet diese Veränderung nur in Rahmenbedingungen statt oder findet auch eine musikalische Veränderung statt?
Es gibt sehr viele Möglichkeiten der Veränderung. Gestern im Vortrag haben wir erstmal bei Mozarts Requiem blieb das Werk an sich unberührt, würden wir sagen. Was sich veränderte, war der Kontext. Also man hat es im öffentlichen Raum, im Kontext von Protesten, die es sehr stark 2019 in Chile gab. Aber der Kontext hat sich auch dazu geändert, dass man das Werk mit anderen Werken aus der populären Musikkultur des Landes kombiniert hat. Und dann kam es zu einer sehr engen Verbindung zwischen Musiker und Publikum. Ich habe dann einen zweiten Beispiel gezeigt, in dem auch die musikalischen Werke, die aus Europa kommen, beispielsweise Klaviermusik von Johannes Brahms oder auch von Mozart und anderen Komponisten eher kombiniert werden mit Traditionen aus der Osterinsel. Das ist eine Insel im Pazifischen Ozean. Und da ging es auch darum zu zeigen, dass manchmal kann man auch Stücke, die aus unterschiedlichen kulturellen Traditionen kommen, gleichzeitig präsentieren und dadurch entsteht eher ein interkultureller Dialog. Aber ich habe im Laufe meiner Forschungen auch Beispiele gefunden, wo die Werke an sich sich auch stark verändern. Beispielsweise, indem man die Texte ins Spanisch übersetzt, um die Verständlichkeit zu fördern. Aber das ändert sehr auch die Klanglichkeit von den Werken und auch teilweise den Inhalt. Denn es kommt darauf an, wie buchstäblich man übersetzt. Es ist sehr schwierig eigentlich, die musikalische Syntax zu respektieren und gleichzeitig eine buchstäbliche Übersetzung zu schaffen. Normalerweise klappt das nicht. Oder es gibt auch ästhetische Interesse, die Texte ein bisschen freier zu übersetzen. Und dann gibt es auch Fälle in Chile, in denen man auch europäische Werke auch mit populären Instrumenten gespielt hat. Beispielsweise mit lateinamerikanischen Panflöten und Holzflöten. Und da verändert sich der Klang sehr. Wobei die Partitur, von der die Musiker spielen, dieselbe ist. Das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr anders.
Dann wird in Lateinamerika ja nicht nur europäische Kunstmusik gespielt, sondern auch neu komponiert, also sowohl von einheimischen KomponistInnen, aber auch von EmigrantInnen. Unterscheiden sich deren Werke dann von den in Europa komponierten?
Das ist eine sehr gute Frage. Man müsste vielleicht differenzieren, aus welchem Kontext und Jahrhundert. Aber ich würde sagen, dass es doch immer, auch in den Werken, die vielleicht auf den ersten Blick sehr europäisch klingen, gibt es auch wie lokale Nuancen. In der Kolonialmusik beispielsweise gab es in den Kathedralen schon große kirchliche Werke, die an europäischen Vorbilder durchaus orientiert waren. Die Komponisten waren oft Kapellmeister, die aus Europa kamen auch. Dennoch, wenn man genauer guckt, gibt es zum Beispiel stilistische Mischungen, Geschmackssachen, wo man merkt, okay, vielleicht zeitgleich war die Musik in Europa doch ein bisschen anders. Und das ist auch interessant, näher zu untersuchen. Im 19. Jahrhundert war eher die Kunstmusik Lateinamerikas sehr an europäischen Vorbilder orientiert, vor allem italienische Oper oder die französische Musik. Das war ein bisschen das Vorbild. Ich würde sagen, es war wie ein Zeichen von Modernität, damals nach diesen europäischen Vorbildern zu schauen. Was anders war, war aber auch die ganze Musikkultur rumherum. Und es gab auch durchaus zum Beispiel national orientierten Opern, die vielleicht musikalisch sehr italienisch klingen, aber wo die Sujets, die Themen, die Legenden, die aufgenommen werden, eher sehr national sind. Und dann ab dem 20. Jahrhundert war die Suche nach einer eigenen Identität durch die Musik sehr wichtig. Ab dort zumindest unterscheiden sich die Werke ziemlich, würde ich sagen, von den europäischen aufgrund dieser gezielten Suche nach Identität, das Infragestellen dieser Kunstmusiktradition, die man mit sich auch trägt, aber vielleicht anders verstehen möchte. Ja.
Bei der Musik im 20. und 21. Jahrhundert, also ich habe auch ein bisschen gehört von Ihrer Liste und ich fand es schwierig, dort irgendwie wirklich ein lateinamerikanisches Element rauszufinden, weil da ja auch in Europa die Tendenz war, also man nimmt irgendeinen Aspekt und experimentiert das und behandelt das aber völlig frei. Also ist es zum Beispiel dann Teil der Identität, wenn traditionelle Flöten als Klangerzeugungsmittel verwendet werden? Ist das wirklich dann Identität? Also es gibt ja auch durchaus in Europa die Tendenzen, dass man exotische Klangerzeugungsmöglichkeiten verarbeitet.
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, oft ist es so, dass die Antwort vielleicht nicht unbedingt in der Musik oder im Klang selbst ist, sondern in dem, wie man das deutet und erklärt, weil Sie haben vollkommen recht. In Europa gab es auch Experimentation mit nicht-europäischen Instrumenten. Und gerade wenn man bei experimentellen Komponisten guckt in Lateinamerika, also man möchte schon eine eigene Musik schaffen, aber man möchte das machen und Teil der internationalen Avantgarde bleiben. Also man möchte sich auch nicht davon abgrenzen. Und dann ist das Ergebnis oft auch sehr, ja, experimentell. Und wo das Identitätsstiftende ist, muss man in jedem Fall einzeln gucken, aber es geht oft tatsächlich um Klang, um Rhythmen, die aber vielleicht so verarbeitet wurden, dass man sie nicht leicht erkennt. Dafür braucht man vielleicht eine Erklärung des Komponisten oder der Komponistin. Ich würde schon sagen, dass dieses Identitätsstiftende ist oft da, aber im rohen Material. Und was man daraus macht, ist eine andere Sache.
Das greift gleich so ein bisschen die nächste Frage vorweg. Also man hat versucht, diese Identität zu suchen. War man denn erfolgreich? Also gibt es einen vielleicht für den landspezifischen oder für den ganzen Kontinent spezifischen Stil? Bezieht man sich da dann eher auf Volksmusik, Instrumente und Klang oder Rhythmen? Gibt es einen bestimmten Stil, der jetzt gefunden wurde?
Ja, das Problem ist, dass die Identität Lateinamerikas eigentlich super viele Identitäten sind. Also es gibt keine homogene Kultur. Also wir sind das Gegenteil von einer homogenen Kultur. Es gibt so viele heterogene Elemente, die da mitspielen. Also von Anfang der Kolonialisierung an ist das Europäische gemischt mit dem Indigenen und das Afro-Lateinamerikanische, das durch die Sklaverei nach Lateinamerika kam. Es ist alles gemischt durch verschiedene Migrationswellen, die später kamen, hat sich das noch mehr gemischt. Und ich glaube, was vielleicht eigen für Lateinamerika ist, ist genau dieses Heterogene und die Idee, dass Komponisten und Komponistinnen frei damit spielen, manchmal ironisch umgehen. Aber ich glaube, diese Pluralität ist paradoxerweise das Identitätsstiftende. Also es geht irgendwie nicht anders.
Und wie ist denn die Praxis heute? Also wie nah wird denn noch die europäische Kunstmusikszene verfolgt? Also wird in Konzerten nur dieser genannte Kanon von Mozart, Beethoven, Brahms gespielt?
Ja, heutzutage vielleicht in einigen Ländern ist die Präsenz der lokalen Kunstmusik ein bisschen stärker als in anderen. Aber ich würde sagen, statistisch gesehen, es ist immer ein kleiner Teil der Konzertmusik, die gespielt wird, gehört zur lokalen Kunstmusik. Das hat verschiedene Gründe auch. Zum einen ist natürlich auch eine Geschmackssache und vielleicht eine Sache der Gewohnheit, denn die Theater und Orchester sind einfach gewöhnt, ungefähr dieselben Werke zu spielen, die das Publikum auch sehr gerne mag. Aber es gibt auch sehr viele Probleme, die eher mit dem Archivwesen und die Systematisierung und die Edition von Notenmaterial zu tun haben. Also in den meisten Ländern ist es so, dass der Zugang auf die Partituren immer noch schwierig ist und es gibt nur ein ganz kleiner Teil von den ganzen komponierten Werken, die tatsächlich schon verlegt wurden. Dann, wenn ein Orchester denkt, wir könnten in diesem Konzert eine national orientierte Oper des 19. Jahrhunderts spielen. Ja, wo ist das Notenmaterial? Vielleicht kann man einen Musikwissenschaftler oder Musikwissenschaftlerin bezahlen, ins Archiv zu gehen, aber gibt es Stimmen? Wie viel Geld braucht man, um die Stimmen vorzubereiten? Es sind oft sehr viele pragmatische Probleme, aber sie hängen auch mit diesem Problem zusammen, dass dieses ganze Umfeld, die ganze Produktionskette von Noten im Archiv bis auf Aufführungsmaterial noch nicht so richtig entwickelt ist, leider.
Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen auf den musikwissenschaftlichen Bereich eingehen. Wo liegt denn der Schwerpunkt der Musikforschung? Also aufgeteilt in historische Musikwissenschaft, Musikethnologie und Popularmusikforschung.
Je nach Land ist die Verteilung ein bisschen anders, aber ich würde vielleicht pauschal sagen, dass die Popularmusikforschung im Vergleich zu Europa sehr entwickelt ist. Also es gibt sehr viele Forscher in diesem Bereich und das hat auch Gründe, glaube ich, weil die populäre Musik in unseren Ländern sehr wichtig ist. Es ist viel massiver verbreitet als unsere Kunstmusik. Und dann würde ich sagen, dass in den meisten Ländern es mehr Popularmusikforscher als historische Musikwissenschaftler gibt. Die Musikethnologie hat sich in den letzten Jahrzehnten auch ziemlich entwickelt. Und da wir auch über indigene Sprachen geredet haben, würde ich sagen, dass vielleicht eine neue Sache, die jetzt kommt, ist die Idee, dass durch die Entwicklung der Musikethnologie kommt es vielleicht jetzt auf einen Punkt, wo Komponisten tatsächlich versuchen, mit Mitgliedern von indigenen Bevölkerungen auf Augenhöhe zu sprechen. Und wenn sie ein Stück mit indigenen Einflüssen komponieren wollen, tatsächlich mit Vertretern von diesen lokalen Kulturen zusammenzuarbeiten und zu sprechen. Und ich glaube, das hat viel mit der Entwicklung der Musikethnologie zu tun, denn es zirkuliert mehr Wissen und dieses Bewusstsein, aus diesem exotisierenden Weg zu kommen und diese lokalen Kulturen tatsächlich in der heutigen Gegenwart zu verstehen.
Also nicht nur das Fremde zu erforschen, sondern da richtig einzutauchen und daraus zu lernen.
Genau.
Ja, aber total spannend, weil ich würde sagen, in Europa ist ja auch die Popularmusik, zumindest in der Gesellschaft, deutlich verbreiteter als die Kunstmusik. Trotzdem ist hier die historische Musikforschung immer noch viel verbreiteter als die Popularmusikforschung. Aber ich denke auch, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird.
Ja, total. Also es ist interessant, weil also in Chile gibt es wirklich sehr wenige Forscher, die historische Musikwissenschaftler sind und 20. und 21. Jahrhundert vertreten. Also da bin ich wirklich sehr einsam fast. Ich sage immer, ich brauche Verstärkung und es kommen zum Glück immer die neuen Generationen, die Studierende oder mittlerweile auch Promovierende, die sich auch für diesen Bereich interessieren. Aber wir sind auf jeden Fall eine Minderheit. Und ich weiß, in Deutschland klingt das ein bisschen merkwürdig.
Wie ist denn der Stand der Genderforschung? Also wird dort auch jetzt gezielt zu weiblichen Künstlerinnen und Komponistinnen geforscht?
Ja, das gibt's seit, würde ich sagen, knapp 10 Jahre ungefähr. In Chile war es auch sehr stark infolge des MeToo, also 2017, 18, gab es eine große feministische Welle, auch in Argentinien, in anderen Ländern. Aber ich glaube, Chile und Argentinien war das sehr stark. Und das hat sehr aufgefordert, dass man über Frauen in der Musikgeschichte redet, dass man auch, wenn man ein Seminar macht, dass es einen Ausgleich zwischen Artikeln von Autorinnen und Autoren gibt. Solche Fragen sind im Moment tatsächlich sehr aktuell. Und es hat sich tatsächlich einiges getan. Vor allem, ich glaube, so vor 10 Jahren in den verschiedenen Ländern entstanden einigen Publikationen, die mehr wie Überblickswerke waren, wie Komponistinnen in dem Land oder in dem Land. Und wir sind jetzt zu dem Punkt gekommen, glaube ich, wo wir versuchen, sie in der allgemeinen Geschichte zu integrieren.
Und dann vielleicht zum Abschluss, haben Sie ein Lieblingsstück oder vielleicht eine Hörempfehlung?
Also vielleicht als Hörempfehlung, letztes Jahr und dieses Jahr hatten einige lateinamerikanische Komponistinnen und Komponisten 100. Geburtsjahr. Also sie wären 100 Jahre alt gewesen. 2024 die deutsch-chilenische Komponistin Leni Alexander. Eine sehr spannende Komponistin, die auch sehr viel über dieses Zwischenkulturensein in ihrem Werk reflektiert. Und auf YouTube beispielsweise kann man einige ihrer Werke hören, die sehr spannend sind. Dieses Jahr haben 100. Jubiläum die argentinische Komponistin Hilda Dianda, auch sehr spannende Komponistin, leider nicht so bekannt, wie sie es verdient, würde ich sagen. Und auch der chilenische Komponist Gustavo Becerra Schmidt, der infolge der Militärdiktatur seit 1973 im Exil in Oldenburg gelebt hat, in Deutschland. Er hat auch ziemlich interessante Werke, teilweise politische Werke, teilweise Werke, wo er mit Popularmusiker arbeitet, teilweise sehr experimentelle elektronische Werke, also ein sehr eklektischer Komponist auch. Das wären vielleicht einige Empfehlungen.
Super, dann vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Gerne, vielen Dank auch.
Schön, dass ihr wieder reingehört habt. In der nächsten Folge stellen wir euch dann zwei interessante Komponistinnen vor. Bis dahin. Ciao!